Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime Daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Er hatte es geschafft. Er konnte sein Glück kaum fassen. Wie lange hatte er in seiner Zelle darüber nachgedacht, war unzählige Varianten in seinem Kopf immer und immer wieder durchgegangen. Am Ende war es der Zufall, der ihm in die Hände spielte. Ein Mithäftling war krank geworden. Die Gefängnisaufsicht hatte sich entschieden, ihn zu dem Arbeitseinsatz außerhalb der Gefängnismauern zu berufen. Und dann war es so einfach gewesen. Die Bewacher hatten sich zu sicher gefühlt, zu sehr darauf vertraut, dass die Gefangenen ihrer stupiden Arbeit nachgehen und sich in der Monotonität verlieren würden. Doch sein Geist war wach und seine Sinne geschärft. Er hatte einen Moment abgepasst, da die Wachen angeregt mit dem Auftraggeber geplaudert hatten, die Gewehre locker über den Schultern, eine dampfende Tasse und eine Zigarette in der Hand. Er hatte sich Schritt für Schritt von der Gruppe entfernt, geduckt, unauffällig, im gleichen Rhythmus wie zuvor weiterarbeitend. Er hatte das Verhalten seiner Bewacher die ganze Zeit studiert und als der passende Moment gekommen war, war er gerannt. Jetzt streifte er durch die Dunkelheit der Nacht. Die helle Panik zu Beginn der Flucht legte sich langsam. Er musste seine Gedanken ordnen, überlegen, wie es weitergehen sollte. Es war Dezember, bitterkalt und er trug nur seine dünne Häftlingskluft. Er musste einen Unterschlupf für die Nacht finden, sonst würde er vermutlich erfrieren. Seine Schwester, dachte er. Sie war seine einzige Chance. Sie hatte ihm immer geholfen, ihn von klein auf aus jeder Misere geholt. Sie würde ihm auch dieses Mal helfen. Er näherte sich dem Fluss, ließ die Hände über die hüfthochstehenden Pflanzen am Ufer streichen, versunken in Gedanken, wie er sich ungesehen bis zur Wohnung seiner Schwester durchschlagen könnte. Da hörte er sie. Gellende Schreie zerrissen die nächtliche Stille am Ufer des Flusses. Eine Frauenstimme, ganz nah. Wieder ein Schrei. Er kam geduckt die Böschung zum Wasser herunter und folgte der Richtung, aus der die Geräusche kamen. Plötzlich verstummte das Geschrei und die Stille kehrte zurück. Während er fieberhaft überlegte, was nun zu tun sei, hörte er auf einmal ein lautes Platschen. Jemand war in den Fluss gefallen, da war er ganz sicher. Oder etwa gestoßen worden? Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime Daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Bevor wir mit dem heutigen Fall starten, habe ich noch zwei Anmerkungen für euch. Die erste ist, dass wir bald wieder live auf der Bühne zu sehen sind. Und zwar sind wir Teil der Veranstaltungsreihe Kultur im Stadion des Jahnstadions Regensburg. Und deswegen sind wir am 9. Dezember dort live auf der Bühne. Tickets dafür sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich und zwar bei OK-Tickets. Wir schmeißen euch den Link zu der Veranstaltung natürlich in die Shownotes. Und dann hoffen wir, dass wir uns alle am 9. Dezember in Regensburg sehen, wenn wir dort live podcasten. Die zweite Anmerkung für heute. Wir haben ja unsere allererste Crime Daheim Folge auch live gepodcastet und da haben wir auch einen Teil 2 dazu angekündigt. Und weil jetzt immer wieder Nachfragen dazu kommen, wann der denn endlich erscheint, auch da ein kurzes Wort dazu. Der Fall ist ziemlich komplex und es war sehr schwierig, an die dazugehörigen Unterlagen dazu zu kommen, denn die kommen aus dem Bundesarchiv. Und weil es sich dabei auch um Krankenakten handelt, ist da ein besonderer Schutz darauf. Und wenn man solche Inhalte veröffentlichen möchte, dann muss man einige Hürden nehmen und das nimmt einige Zeit in Anspruch. Außerdem sind in den Akten dann immer wieder neue Hinweise auf Sachverhalte, denen man natürlich auch nachgehen möchte. Deswegen eine sehr detaillierte Recherche. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Jetzt sind wir gerade dabei, noch einen Termin zu finden, denn wir wollen diese Veranstaltung auch wieder als Live-Event veranstalten und zwar in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Weil diese Institution aber einen sehr vollen Veranstaltungskalender hat und auch wir gut beschäftigt sind, sind wir gerade dabei, noch einen Termin auszuloten. Sobald wir den haben, werden wir das natürlich auch mit euch teilen und euch dann ein Update geben, wann, wie und wo wir uns wieder live sehen können. Und dann hört ihr natürlich im Nachgang zu dieser Veranstaltung auch die Folge und endlich den Teil 2 zu unserem ersten Live-Podcast. Damit haben wir alle Hausmeisterlichkeiten für heute hinter uns gebracht und wir starten rein in den Fall. Und heute geht es also um ein Verbrechen, dessen Erzählung mit der Schilderung eines anderen Vergehens beginnt. Denn, wie ihr im Intro ja bereits gehört habt, alles beginnt damit, dass ein Gefangener aus einer Justizvollzugsanstalt in Bayern flieht und auf eben dieser Flucht das Verbrechen beobachtet bzw. belauscht, um das es heute dann tatsächlich gehen soll. Kleines Crime daheim, unnützes Wissen. Wir benutzen zwar hier das Wort Vergehen, aber eigentlich ist es gar kein Vergehen, aus einer Justizvollzugsanstalt zu fliehen. Es ist auch keine Straftat, sondern es ist überhaupt nicht strafbar. Strafbar sind tatsächlich nur die Dinge, die während so einer Flucht passieren können, nämlich zum Beispiel Sachbeschädigung, Bedrohung oder im schlimmsten Fall Geiselnahmen und solche Delikte. Aber die Tatsache, dass ein Mensch aus einer Justizvollzugsanstalt fliehen möchte, geht mit seinem Drang nach Freiheit einher und der per se ist erstmal nicht strafbar. Das ist aber nicht in allen Ländern so. In vielen anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist ein Gefängnisausbruch strafbar, in Deutschland aber nicht. Jetzt aber zurück zu unserem heutigen Fall. Woher wissen wir überhaupt, dass dieser Sachverhalt sich so abgespielt hat? Das wissen wir aus dem zugehörigen ersten Polizeibericht in diesem Fall. Da schreibt nämlich der Leiter der Gendarmeriestation Rheinhausen an das Amtsgericht Stadt am Hof, und zwar am 18. Dezember 1918. Er berichtet darin von einem Mann, der aus einem bayerischen Gefängnis entflohen sei. Er soll auf dem Weg in den Landkreis Regensburg gewesen sein, um dort Unterschlupf bei seiner Schwester zu finden. Deren Wohnort liegt südöstlich von Stadt am Hof. Und auf diesem Weg ist er auch in der Nähe der Regenbrücke vorbeigekommen, nämlich gegen 19.30 Uhr am Abend des 17. Dezember. Der Mann beschreibt, dass er zunächst bis auf das Plätschern des Wassers nichts gehört habe und er gänzlich von einsamer Stille umgeben gewesen sei. Er will dann darüber nachgedacht haben, ob er überhaupt in seinen Häftlingsklamotten bei seiner Schwester aufschlagen könne. Und da hört er dann plötzlich diese Schreie, die wir schon im Intro beschrieben haben und die vom Ufer des Regen herkommen. Allerdings von der gegenüberliegenden Seite. Das bedeutet, der Mann kann nicht einfach dorthin laufen, sondern er ist relativ hilflos auf der anderen Seite und hört nur die Hilfeschreie. Die Stimme, die er eindeutig als die einer Frau identifizieren kann, soll laut der Aussage des Mannes gerufen haben: Max, tu mir das nicht an, um Gottes Willen, tu es nicht. Es ist also recht eindeutig, wie es um die Frau bestellt ist. Der Mann ordnet die Situation aber wohl nicht sofort als so dramatisch ein, wie sie eigentlich ist. Er denkt nach eigener Aussage, dass da wohl ein Mann einer Frau zu nahe kommen will und sie den Zudringlichen irgendwie abwehren muss. Er denkt aber wohl nicht darüber nach, dass es um Leben und Tod gehen könnte. Erst als die Frau dann ruft, lass mich leben, versteht er die Not- und Ausnahmesituation, in der sich die Frau wohl befinden muss. Und ehe der Flüchtige reagieren kann, hört er etwas Schweres ins Wasser fallen. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass sich der Mann dafür entscheidet, Hilfe zu holen, und zwar trotz der Tatsache, dass er sich gerade selber ja auf der Flucht befindet. Er hätte ja zu seinem eigenen Schutz irgendwie vielleicht auch einfach das Gehörte ignorieren können, um sich selbst zu retten. Aber nein, er läuft los, und zwar zu einer nahegelegenen Flößnerei am Regen. Dort klopft er bei dem Inhaber und berichtet davon, dass er mutmaßlich gehört habe, wie eine Person in den Fluss gefallen sei. Der Mann schickt seine beiden erwachsenen Söhne mit dem Mann mit. Die wundern sich zwar zunächst über dessen Aufmachung, er trägt ja immer noch seine Anstaltskluft, aber als sie hören, was der Mann ihnen aufgeregt erzählt, folgen sie ihm an das Ufer des Flusses. Sie überqueren dann den dortigen Steg. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Brücke in der Mitte unterbrochen ist, weil eben diese Männer dafür verantwortlich sind, die Übergänge über den Fluss zu koordinieren. Und des Nachts wird dann quasi ein Teil aus der Brücke entfernt, damit nicht jeder von der einen auf die andere Flussseite wechseln kann. Jetzt setzen sie dieses Teil wieder ein, sind in der Lage, den Fluss zu überqueren. Das war ja vorher nicht so. Der Mann, der die Schreie gehört hatte, war ja außerstande, zu dieser Stelle zu gelangen. Aber jetzt sind sie zu dritt und mit langen Stangen stochern sie dann quasi an dieser Stelle, die der Entflohene beschreibt, im Wasser und finden dann tatsächlich wenig später auch den Körper einer Frau, der zum Vorschein kommt. Mit vereinten Kräften ziehen die Männer dann diesen leblos wirkenden Körper ans Ufer. Die beiden Überführer versuchen sofort, die Frau dann wieder zu beleben und in der Zeit sorgt der entflohene Gefangene dafür, dass die Gendarmerie telefonisch verständigt wird und die wiederum holen dann auch den Bader und Leichenschauer aus Rheinhausen dazu. In dem anfangs erwähnten Bericht des Leiters der Gendarmeriestation heißt es wörtlich: Am 17. Dezember 1918, abends 9 Uhr, wurde die hiesige Station telefonisch benachrichtigt, dass die Fischersöhne Alois und Johann S. in Stadt am Hof soeben eine unbekannte Frauenperson aus dem Regenfluss unweit des Stadt am Hofer Steges gezogen haben und diese Person dort selbst bewusstlos liege. Der Leiter der Gendarmeriestation macht sich dann gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen auf zu der Stelle am Regenufer. Dort finden sie zunächst nur die Tote vor. Weder die Brüder noch der entflohene Gefangene sind noch bei der Frau. Die beiden Brüder kehren aber einige Zeit später zurück und beschreiben den Beamten das, was wir eben gerade schon gehört haben, nämlich wie der Mann in der seltsamen Aufmachung sie auf den Vorfall aufmerksam gemacht habe, wie sie mit den Stangen nach dem Körper gesucht und ihn am Ende auch gefunden und aus dem Fluss gezogen hätten. Sie hätten dann eine ganze Zeit lang versucht, die Frau durch Beatmen wiederzubeleben, aber keine Chance. Und der herbeigerufene Leichenschauer kann dann vor Ort auch nur den Tod der Frau feststellen. Zur Identität der Person ist zu dem Zeitpunkt auch noch nichts bekannt. Sie trägt auf den ersten Blick nichts bei sich, was sie hätte ausweisen können. Was die Polizei im Bericht vermerkt, ist, dass die Frau wohl dem Arbeiterstand angehören muss. Das machen die Beamten wohl daran fest, wie die Frau gekleidet ist. Und ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, wie mit dem Tatort und auch der Leiche umgegangen wird, ist, dass der Regen wohl im Dezember 1918 viel Wasser geführt haben muss. Denn es steht im Polizeibericht weiter, dass man fürchte, dass die Leiche infolge des austretenden Hochwassers Gefahr laufe, von der Landungsstelle fortgetragen zu werden. Deswegen wird die Tote auch unmittelbar in der Nacht noch in das Leichenhaus in Rheinhausen gebracht. Die Frau wird so beschrieben: mittelgroß, kräftig gebaut, ein volles Gesicht, dunkelblonde Haare, trägt einen schwarzen Rock, Bluse und Unterröcke, Strümpfe, ein rot-weiß gekräuseltes Hemd und schwarze Lederhalbschuhe. Um den Hals trägt die Frau eine Kette mit Altötting-Symbolen. An der rechten Hand trägt die Frau zwei Ringe, davon einen goldenen Ehering. Die Ringe werden der Toten dann in der Hoffnung abgezogen, dass darin ein Name eingraviert ist. Dem ist aber wohl nicht so. Die Tote hat außerdem ein besonderes körperliches Merkmal. Denn der Frau fehlen an der linken Hand Zeige-, Mittel- und Ringfinger, die ihr wohl amputiert wurden. Im Hemd der Toten waren außerdem die Buchstaben P und T eingestickt, wohl die Initialien der Toten. Es ist dann im Polizeibericht noch weiter vermerkt, dass die Erhebungen, um die Identität der Toten festzustellen, fortgesetzt werden. Außerdem werden Staatsanwaltschaft und das Landgericht Regensburg unterrichtet. Das Protokoll endet dann mit dem Satz: Nach den Umständen dürfte ein Mord vorliegen. Es gibt dann noch einen weiteren Polizeibericht, der trägt auch das Datum des 18. Dezember und da wird dann beschrieben, dass am Morgen die Nachschau des Tatorts stattfindet. In der Nacht war es erstens mal dunkel, zweitens mal hat es sehr stark geregnet. Man konnte da also den Tatort nicht unbedingt sichern, aber das passiert jetzt am Morgen. Und da wird in der Nähe des Steges über den Regen ein Herrenregenschirm gefunden, außerdem an einer Böschung ein schwarzer Damenhandschuh, zwischen Sträuchern links davon ein Hut und in der Nähe ein Stückchen Papier mit Süßigkeiten darin. Später wird auch noch der Haarkamm der Toten gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche südlich des Steges ins Wasser gefallen sein muss. Spuren auf dem Boden deuten darauf hin, dass dort ein Kampf stattgefunden hat. Viel mehr lässt sich allerdings erstmal nicht feststellen, weil es eben in der Nacht und am Morgen sehr stark geregnet hat und dadurch auch einige der Spuren wohl zerstört worden sind. Von dem entflohenen Häftling, den wir schon aus dem Intro kennen, der ja mutmaßlich Zeuge der Tat wurde, fehlt zunächst jede Spur. Das allerdings ändert sich schon kurze Zeit später, denn schon am 19. Dezember erhält der Wachtmeister in Rheinhausen einen Brief, worin der Zeuge, also der aus der Haft Entflohene, seine Wahrnehmung schildert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist übrigens die Identität der Frau weiter unklar. In dem Brief steht dann, Zitat, wegen dem Fall bei dem Übergang am Gries, wo dieser das Mädel oder Frau ertränkte. Der Mann sei von München nach Regensburg gekommen. Das ist übrigens eine Falschinformation, denn er ist eigentlich in Straubing aus der Haft entflohen. Aber da wollte wohl jemand seine Spur verwischen. Und als er dann nach Regensburg gekommen sei, habe er in einem Wirtshaus noch ein Bier getrunken. Er wollte dann gegen 7:30 Uhr abends den Fluss am Gries überqueren, um einen Freund in Weix aufzusuchen. Der Steg sei aber schon gebrochen gewesen, als der Mann den Fluss überqueren wollte. Das haben wir ja gerade schon erklärt. Diese Stege sind nicht immer 24/7 zugänglich, sondern da wird dann quasi für das Überqueren vielleicht auch eine kleine Gebühr fällig oder man will einfach kontrollieren, wer da von A nach B geht und deswegen sind sie dann des Nachts nicht zu überqueren. Auf einmal will er dann laute heisere Hilferufe einer Frau gehört haben, die immer wieder gerufen habe, Max, lass mich aus, um Gottes Willen, lass mich aus. Er lauscht an dem Geschehen etwa 5 Minuten, wie er schreibt, bis er, Zitat, ein Duschen hört, wie wenn 2 im Wasser raufen würden. Und erst dann sei dem Mann aufgegangen, dass es, Zitat, nichts Gescheites sei und er sei losgelaufen, um Hilfe zu holen. Gemeinsam mit den beiden Brüdern habe er dann mit einer Taschenlampe das Wasser abgesucht und schließlich Stoff im Wasser treiben sehen. Sie hätten dann eine 30 Minuten versucht, die Frau wiederzubeleben, aber vergeblich. Und er schreibt dann noch, wenn man ihn als Zeugen vor Gericht bräuchte, sei er gerne bereit auszusagen, wenn man den, Zitat, gewissenlosen Hund finden würde. Weitere Fortschritte in Sachen Identifizierung der Toten, denn bis dahin ist ja weiterhin unbekannt, wer die Frau überhaupt ist, gibt es dann am 21. Dezember, also 4 Tage nach der Tat. Die Gendarmeriestation Cham meldet der in Rheinhausen, dass es einen Vermisstenfall in ihrem Zuständigkeitsbereich geben würde, denn seit dem 17. Dezember sei die Frau eines Postbeamten abgängig, Teres P. aus Cham. Der Mann heiße Max P. und sei derzeit beim Militär, nämlich bei einer Kompanie des Infanterieregiments in Amberg stationiert. Als abgängig gemeldet hat die Frau der Vermieter der Familie P., nämlich ein 69 Jahre alter Schuhmachermeister. Er gibt bei der Polizei zu Protokoll, dass Teres P. am 17. Dezember von Cham zu ihrem Mann nach Amberg gefahren und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sei. Er geht davon aus, dass der Frau wahrscheinlich etwas Schlimmes zugestoßen sein muss, sonst wäre sie wie verabredet noch am gleichen Tag wieder zurückgekommen oder sie hätte ihn zumindest darüber informiert, dass sie länger wegbleiben würde. Teres P. hatte nämlich ihre beiden Söhne bei dem Vermieter zurückgelassen. Er sollte sie beaufsichtigen, während sie ihren Mann in Amberg besucht. Der Polizist in Cham spricht dann mit dem Schuhmachermeister über eine Meldung zu der Toten aus dem Regen, die am 21. Dezember in der Bayerischen Zeitung, Ausgabe Nummer 297, abgedruckt wurde. Es gab also an dem gleichen Tag, an dem der Mann dann zur Polizei geht, einen Zeitungsartikel, in dem über den Fund dieser Leiche berichtet wurde und auch gebeten wurde, um Hinweise aus der Bevölkerung, um diese Frau zu identifizieren. Der Schuhmacher sagt dann aus, dass Teres P. ein markantes körperliches Merkmal auszeichne, nämlich würden ihr 3 Finger der linken Hand fehlen. Mit diesem Hinweis ruft dann der Polizist auf der Polizeistation in Rheinhausen an und fragt nach, ob die Tote eben dieses Merkmal aufweisen würde. Und das bestätigen die Beamten in Regensburg. Und auch sonst passt die Beschreibung, die der Schuhmacher über seine Mieterin zu Protokoll gibt, auf die Tote aus dem Fluss. Und damit ist die Identität der Toten geklärt. Jetzt wird dann die Staatsanwaltschaft informiert und eine Hausdurchsuchung der Wohnung der Familie P. in Cham angeordnet. Während dieser Hausdurchsuchung werden Briefe von Max P. an seine Ehefrau sichergestellt, sowie einige Lebensmittel. Auf die Lebensmittel kommen wir später nochmal zu sprechen. Zunächst geht aus den Briefen hervor, dass es zwischen den Eheleuten wohl zu massiven Streitigkeiten gekommen sein muss, was auch der Vermieter in seiner Aussage nochmal bestätigt. Was der Mann unter anderem noch zu Protokoll gibt, ist, dass Max P. wohl schon seit geraumer Zeit eine Affäre mit einer Frau in Amberg haben soll. Ja, und diese bis dato gesammelten Indizien, vor allem die Tatsache, dass der Mann Max mit Vornamen heißt, wo doch die Tote angeblich immer wieder gerufen habe, Max, tu's nicht, Max, lass es, reicht den Beamten zunächst einmal aus, um den Mann vorläufig festzunehmen. Der Haftbefehl gegen ihn trägt dann das Datum vom 30. Dezember 1918. Und hier wollen wir mal ganz kurz in der Fallerzählung einhaken, denn es ist wahrscheinlich ein guter Punkt, um sich einmal die Biografie und die Ehe von Therese und Max P. genauer anzuschauen. Eindrücke davon, wie es zwischen den beiden zugegangen sein muss, sind bis heute aus den Briefen der beiden zu entnehmen und auch aus den Aussagen von Freunden und Bekannten des Paares sowie aus der Beschuldigtenvernehmung von Max P. vor dem Untersuchungsrichter des Landgerichts Regensburg. Max P. wird am 15. Oktober 1884 als uneheliches Kind geboren, ist also zum Tatzeitpunkt 34 Jahre alt. Als er ein Kleinkind ist, heiratet seine Mutter seinen Stiefvater, von dem er ab da miterzogen wird. Er besucht die Schule im Landkreis Cham und arbeitet danach zunächst als Hütjunge, später als Dienstknecht. Im Herbst 1904 rückt er erstmals beim Militär ein und nach seiner Entlassung im Herbst 1906 arbeitet er dann als Hausmeister und Pferdeknecht, bevor er im Juli 1907 als Postillon beim Posthalter in Cham eine Anstellung findet. Da bleibt er bis März 1913 und wechselt dann als Hilfspostschaffner nach Regensburg. Das wird auch deswegen wichtig, weil Max P. mit diesem Beruf natürlich eine gewisse Ortskenntnis besitzt. Im Februar 1914 heiratet er dann seine Ehefrau Therese, die von ihm schon vor der Hochzeit ein uneheliches Kind hat, das dann mit der Hochzeit legitimiert wird. Geboren wird Therese P. am 23. November 1886 im Landkreis Cham und ist zum Zeitpunkt ihres Todes 32 Jahre alt. Sie hatte wohl auch bereits vor ihrem Kind mit Max P. ein außereheliches Kind von einem anderen Mann auf die Welt gebracht, das ist aber im Alter von einem Jahr wohl bereits verstorben. Ihr zweites Kind und das erste mit Max P. kommt im April 1913 auf die Welt. Das Paar zieht nicht gleich nach der Hochzeit, sondern erst im Mai 1914 zusammen, als Max P. eben die Stelle als Postillon hat. Er sagt über diese Zeit, Zitat, wir lebten im Anfang gut miteinander. Meine Frau war da schon, wenn es nicht nach ihrem Kopf gegangen ist, kritisch und eigensinnig. Ich gab ihr aber immer nach. Am dritten Mobilmachungstag des Ersten Weltkriegs, also im August 1914, muss Max P. seinen Militärdienst wieder aufnehmen, weil er aber nicht feldtauglich ist. Aus welchen Gründen weiß ich nicht, das konnten wir leider nicht recherchieren, kommt er zum Ersatzbataillon nach Amberg. Und dort ist er bis zu seiner Verhaftung in Diensten und im September 1914 wird das zweite Kind namens Josef geboren. Max P. sagt aus, Zitat, bis Sommer 1917 habe ich mit meiner Frau keinen ernsthaften Streit gehabt. Ich bin selten auf Urlaub heimgekommen. Ja, und auch Befragungen im Umfeld der Familie ergeben, dass die Eheleute wohl bis 1918 eigentlich einträchtig zusammengelebt haben und es keine Auffälligkeiten gegeben habe. Es sagt zum Beispiel die erste Vermieterin des Ehepaares, ich war mit der Frau P. und auch mit ihrem Ehemann sowohl vor ihrer Verehelichung und nach derselben sehr befreundet. Die Eheleute waren bis zu Kriegsbeginn ein Herz und ein Sinn und man hätte sich die Eintracht der beiden nicht besser wünschen können. Beide sind täglich bei mir verkehrt, niemals habe ich ein Wort von keinem der beiden vernommen, als ob sich dieselben nicht lieb haben würden. Niemals war davon die Rede, dass P. seine Frau nur ungern geheiratet habe. Auch hatte sich die Frau P. ihm in keiner Weise aufgedrängt. Das Leben der beiden Eheleute war bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Verhältnis mit der Frau B. einsetzte, ein glückliches und zufriedenes. Auf dieses Verhältnis kommen wir dann gleich noch zu sprechen, aber das Verhältnis der beiden Eheleute bröckelt wohl schon auch vor dieser Affäre, nämlich wohl ab Sommer 1917. Wenn man der Aussage von Max P. glauben will, beginnt alles damit, dass er seinen älteren Sohn Max zu seinen Eltern aufs Land bringen will, weil er dort besser versorgt werden könne. Wir müssen uns ja vorstellen, das ist gerade die Zeit des Ersten Weltkriegs. Es ist schon Sommer 1917. Da sind die Folgen des Krieges natürlich auch schon für die breite Bevölkerung deutlich spürbar. Und es herrscht einfach große Not- und Lebensmittelknappheit. Und die Menschen, die auf dem Land leben und gerade auch die Eltern von Max P., die einen eigenen kleinen Hof betreiben, die können sich immer noch besser selbst versorgen als die Menschen, die in der Stadt leben und auf Läden und Einkaufsmöglichkeiten angewiesen sind. Deswegen möchte der Vater, dass der Sohn zu den Großeltern kommt. Und seine Frau ist damit zunächst auch einverstanden, holt aber den Jungen wohl schon kurze Zeit später wieder zu sich nach Hause. Und darüber ist der Ehemann jetzt sehr erzürnt, vor allem deswegen, weil sie gegen seine Anweisungen handelt. Und er fährt dann nach Hause in den Landkreis Karm und bringt den Jungen eigenhändig wieder zu den Großeltern aufs Land zurück. In der Folge bittet die Frau dann ihren Mann mehrfach in Briefen darum, dass der Sohn wieder nach Hause kommen dürfe. Der Mann ist aber weiterhin der Überzeugung, dass es dem Kind bei den Großeltern unter den gegebenen Umständen besser gehen würde. Dann sagt eine Freundin des Paares gegenüber der Polizei aus, dass Max P. wohl an Weihnachten 1917 erstmals von Scheidung gesprochen habe. Seine Frau hatte aber wohl dieses Ansinnen strikt abgelehnt. Im Frühjahr 1918 hält die Mutter es wohl nicht mehr aus und Therese P. holt ihren Sohn endgültig von den Großeltern wieder zu sich nach Hause und das Ganze zunächst ohne, dass ihr Mann davon weiß. Den beiden Alten gaukelt sie vor, dass Max P. sein Einverständnis erteilt habe und als der davon erfährt, eskaliert die Situation zwischen den beiden immer weiter. Es gehen Briefe mit wüsten Beschimpfungen hin und her. Und jetzt kommen wir auch auf die Frau B. zu sprechen, die jetzt im Frühjahr 1918 in das Leben von Max P. tritt. Und diese Dreieckskonstellation erschwert natürlich jetzt das Beziehungsleben der beiden Eheleute weiter. Max P. lernt in Amberg eine Fabrikarbeiterin kennen, eben im Frühjahr 1918, mit der er eine Affäre beginnt. Mutmaßlich ist es nicht das einzige außereheliche Verhältnis, das Max P. während seiner Zeit in Amberg pflegt. Seine Kameraden schreiben nämlich sogar an seine Ehefrau, dass sie ihn immer wieder mit Frauen in der Stadt sehen würden. Aber keines dieser Verhältnisse ist wohl so ernst, wie es jetzt mit dieser Frau B. zugeht. Diese Fabrikarbeiterin weiß zunächst nicht, dass Max P. verheiratet ist, weil er ihr das verschweigt. Und mehr noch, er versucht alles, um diese Tatsache sogar aktiv zu vertuschen. Eine Arbeitskollegin erzählt der Frau nämlich, dass sie von einer Bekannten wisse, dass Max P. ganz sicher verheiratet sei. Und weil die Frau jetzt irgendwann doch an ihrem Geliebten zweifelt, schreibt sie einen Brief an die Eltern von Max P. und fragt darin nach, ob ihr Sohn denn verheiratet sei. Max P. bekommt das Ganze mit und veranlasst seine Schwester im Namen der Eltern zu antworten und für ihn zu lügen. Und das macht die Schwester auch. Und anschließend fährt das Paar sogar auf Besuch zu den Eltern von Max P. in den Landkreis Karm und auch da sagt ihr niemand, dass ihr Geliebter verheiratet ist. Mittlerweile ist es so, dass Max P. in Amberg bei den Eltern der Arbeiterin ein- und ausgeht, jeden Tag bei denen in der Wohnung aufschlägt und die beiden auch beschlossen haben, zu heiraten. Wie diese ganze Sache dann letztendlich auffliegt, dass Max P. doch verheiratet ist, geht eigentlich nur aus der Aussage der Fabrikarbeiterin hervor. Es ist also nicht von mehreren Seiten belegt, deswegen ist es auch fraglich, ob es tatsächlich so stattgefunden hat. Aber sie sagt auf jeden Fall aus, dass irgendwann Therese P. in der Wohnung ihrer Eltern aufgeschlagen hätte und nach ihrem Ehemann gefragt habe. Und Max P. kommt dann nach seinem Dienst in diese Wohnung und dort wartet nicht nur seine Geliebte, sondern auch seine Ehefrau auf ihn. Und die beiden verlassen dann wohl gemeinsam die Wohnung, also er und Therese P., um sich zu unterhalten. Und dann ist natürlich für alle Beteiligten klar, dass er gelogen hat. Und trotzdem streitet er das noch eine ganze Weile ab, bis er dann so in die Ecke gedrängt ist, dass er es zugeben muss. Für seine Geliebte ist das ein Trennungsgrund. Und auch wenn Max P. dann beteuert, dass er sich sowieso von seiner Ehefrau würde scheiden lassen wollen, sagt sie, dass sie mit einem geschiedenen Mann niemals die Ehe eingehen könnte und er müsste schon Witwer sein, damit das Ganze funktioniert. Sie versucht dann auch wirklich, sich von ihm zu trennen. Das funktioniert aber für das Paar offensichtlich nicht und die beiden bleiben weiterhin in einem Liebesverhältnis. Zwischen Frühjahr 1918 und dem Ableben von Therese P. am 17. Dezember 1918 passieren jetzt auch zwei Dinge, die auf jeden Fall noch Erwähnung finden müssen. Das ist zum einen die Tatsache, dass im Juni 1918 Therese P. einen Brief erreicht, und zwar von einem Unteroffizier Karl Weber. Der soll im Lazarett in Karm sein und der lädt sie ein, und zwar zu einem Stelldich ein. Sie soll an einem bestimmten Tag zum Friedhof in Karm kommen und dort würde er sie kennenlernen wollen und sie verführen wollen. Therese P. weiß aber nicht, wer Karl Weber sein soll und hegt sofort den Verdacht, dass das eine Manipulation ihres Mannes sein könnte. Denn diesen ganzen Sachverhalt gibt nämlich wieder ihr Vermieter, der Schuhmachermeister, bei der Polizei zu Protokoll. Dem hat Teres P. nämlich diesen Brief gezeigt und ihm gegenüber auch den Verdacht geäußert, dass da wohl ihr Mann dahinter stecken müsse. Und jetzt macht sie etwas sehr Schlaues, denn sie schreibt diesen Brief erst einmal ab, bevor sie ihrem Mann diesen Brief quasi zur Kenntnis schickt. Und der reagiert, wie er es vermutlich geplant hat, nämlich er reagiert wütend, außer sich, und er bezichtigt sie als Ehebrecherin. Und das nicht nur im Briefwechsel mit ihr, sondern auch gegenüber der potenziellen neuen Schwiegereltern, also der Eltern seiner Geliebten gegenüber. Er will quasi zum Ausdruck bringen, was seine Frau denn für eine sei und dass er sich deswegen unbedingt von ihr scheiden lassen will. Im August 1918 kommt er dann auch zweimal in Begleitung seiner Schwester auf Urlaub nach Hause und möchte da seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen. Seine Frau befindet sich aber dort und möchte ihn daran hindern. Und dann eskaliert die Situation auch und er droht seiner Frau Gewalt an. Er wird ihr gegenüber auch gewalttätig. Es muss dann auch der Vermieter eingreifen und ihn daran hindern, sie zu schlagen. Und er spricht ihr gegenüber auch einschlägige Drohungen aus, nämlich er würde schon einen Weg finden, sie zu beseitigen. Er würde ihr die Pulsadern aufschneiden oder er würde sie die Treppe runterschmeißen und es aussehen lassen, als wäre es ein Unfall gewesen. Also er ist da außer sich und auch die Briefwechsel in dieser Zeit, die trotz allem stattfinden, sind erfüllt von Hass und Beleidigungen. Er schmiert ihr aufs Brot, dass er Affären in Amberg hat, dass er auch geschlechtskrank sei und sie mit Absicht angesteckt hätte. Er beleidigt sie, er will sich unbedingt unter allen Umständen von ihr lossagen. Er wirft ihr vor, dass seine Kinder nicht von ihm seien, sondern von ihren zahlreichen Affären. Und sie nimmt das alles stoisch hin und möchte unbedingt an dieser Ehe festhalten und sich auf gar keinen Fall scheiden lassen. Offenbar ist es dann so, dass er auch einen Rechtsbeistand konsultiert und ihn befragt, wie es denn mit einer Scheidung aussehen würde, und legt da die Fakten auf den Tisch. Und der Anwalt sagt ihm dann, dass es mit einer Scheidung wohl nicht so leicht sein würde, wie er sich das vorstellen würde, denn die Gründe, warum er sich scheiden lassen will, würden wohl nicht unbedingt ausreichen. Und nach dem Gespräch mit dem Rechtsanwalt scheint Max P. dann eine andere Gangart einzulegen. Denn jetzt rudert er zurück und schreibt seiner Frau nach einer längeren Funkstille wieder und schlägt ganz andere Töne an. Er versucht, sich mit ihr zu versöhnen. Er möchte seine Ehe wieder aufnehmen. Er verspricht ihr, keine andere neben ihr haben zu wollen und verschweigt dabei natürlich, dass er weiterhin mit Frau B. in Amberg agiert. Er kommt dann im November 1918 auch wieder auf Urlaub nach Hause und kommt in die gemeinsame Wohnung zurück. Die beiden Eheleute sprechen miteinander und möchten auch gemeinsam Kaffee trinken. Und Teres P. bereitet den beiden Kaffee zu und ihr Mann schüttet etwas in den Kaffee, was sie für Zucker hält. Sie trinkt dann einen Schluck von dem Kaffee und merkt sofort, dass der Kaffee total bitter schmeckt. Ihr wird auch sofort schlecht und sie bekommt ganz schlimme Bauchschmerzen. Gott sei Dank trinkt sie nicht weiter von diesem Kaffee, aber sie hat sofort ihren Mann im Verdacht, dass er ihr was in den Kaffee gerührt haben könnte. Sie konfrontiert ihn auch in diesem Gespräch sofort mit ihrem Verdacht und bittet ihn, dass er doch mal aus der Tasse auch einen Schluck nehmen solle, um zu überprüfen, ob er das macht oder nicht. Und Überraschung, er tut es nicht, sondern er schüttet den Kaffee dann einfach weg. Einen Tag später, da ist Max P. schon wieder zurück in Amberg, werden auf einmal seine Kinder sehr schwer krank. Seine Frau äußert gegenüber der Nachbarn, dass die Kinder Marmelade zum Frühstück gegessen hätten und daraufhin ganz schlimme Bauchschmerzen bekommen hätten und ihnen sehr übel geworden wäre. Und als ob das nicht schon genug wäre, findet sie auch im Grieß, den sie in der Küche lagert, auffällige bunte Körnchen, die sie nicht zuordnen kann und von denen sie vermutet, dass das Gift sein könnte. Aber anstatt jetzt zur Polizei zu gehen, ist das, was sie macht, es ihrem Vermieter zu erzählen. Gott sei Dank, denn der gibt es später auch bei der Polizei zu Protokoll. Und sie konfrontiert ihren eigenen Ehemann mit ihrem Verdacht. Sie schreibt ihm quasi wieder einen Brief und schreibt darin, dass er ein Giftmörder sei und dass er seine eigenen Kinder hätte umbringen wollen und so weiter. Aber sie macht keine offizielle Anzeige. Und jetzt kommen wir quasi wieder auf den Anfang der Folge zurück, denn es hat ja im Zuge der Identifizierung von Teres P. als die Tote aus dem Regen eine Hausdurchsuchung gegeben. Und da wurden ja nicht nur die Briefe sichergestellt, sondern auch Lebensmittel. Und das fußt jetzt auf dieser Zeugenaussage des Schuhmachermeisters, der eben zu Protokoll gibt, dass es da schon mal einen Vorfall gab und dass Teres P. wohl schon mal vermutet hätte, dass ihr Mann einen Mordanschlag auf sie verübt habe. Diese Lebensmittel werden dann von der Polizei eingesammelt. Da geht es dann eben um den Grieß und auch eingemachte Preiselbeeren werden konfisziert und auch noch ein paar weitere Proben. Und die werden dann an die Universität Erlangen ins Labor gegeben und dort kriminalistisch untersucht. Es soll quasi festgestellt werden, ob diese Proben mit Gift versetzt sind oder nicht. Und das schriftliche Gutachten dieser Untersuchung findet sich noch in den Gerichtsakten und es trägt das Datum vom 8. Januar 1919. Und da wird eben festgestellt, Zitat, nach dem Ergebnis der chemischen Untersuchung ist dem Grieß ein lösliches Quecksilbersalz, Quecksilberchlorid, zugesetzt worden. Die Menge des Sublimats im Grieß beträgt 1,3%. Man findet also hier tatsächlich Gift im Grieß, nachdem Max P. auf Urlaub zu Hause in Cham war. Warum Teres P. jetzt auch nach diesen zwei Anschlägen, einmal auf ihr Ansehen und einmal auf ihr Leben, trotzdem unbedingt bei ihrem Ehemann bleiben wollte, dazu gibt es keine Hinweise in den Akten. Was da ihr Motiv gewesen ist, bleibt unklar. Es kann natürlich sein, dass sie nicht als Geschiedene leben wollte. Es kann sein, dass sie für ihre Kinder unbedingt an ihrer Ehe festhalten wollte. Aber es ist ihr auf jeden Fall zum Verhängnis geworden. Sie ist natürlich misstrauisch, aber irgendwie schafft Max P. es, in seinen Briefen sie davon zu überzeugen, dass er mit der Sache nichts zu tun habe und überzeugt sie auch davon, nach Amberg zu kommen, damit man über die Ehe und über ihre Situation sprechen könne und sich versöhnen könne. Und Teres P. äußert ihre Zweifel an dieser ganzen Geschichte und äußert auch ihren Freunden und auch ihrem Vermieter gegenüber, dass sie Angst habe, nach Amberg zu fahren und nicht wisse, was da auf sie zukomme, aber letztendlich entschließt sie sich dazu, ihrem Ehemann gegenüberzutreten. Und so verabreden sich die beiden am 17. Dezember in Amberg. Teres P. lässt ihre Kinder bei ihrem Vermieter zurück, steigt in den Zug und fährt nach Amberg, wo sie am Bahnhof von Max P. abgeholt wird. Die beiden halten sich dann eine ganze Zeit erstmal in Amberg auf. Max P., das muss man auch dazu sagen, hat an diesem Tag keinen Urlaub. Also er muss eigentlich seinen Dienst in der Kaserne ausführen. Und seine Frau begleitet ihn dann phasenweise und phasenweise ist sie alleine. Dann treffen sie sich wieder. Das geht ungefähr bis mittags so. Und dann schlägt Max P. vor, dass sie nach Regensburg fahren sollen, damit er beim örtlichen Postamt vorsprechen könne, ob er nicht wieder als Postillon dort Arbeit finden könne. Die beiden beeilen sich dann, den Zug in Amberg zu erreichen, müssen aber in Schwandorf umsteigen. Und da gibt es jetzt eine einschlägige Verspätung, denn der Zug von Schwandorf nach Regensburg ist 2 Stunden später dran als eigentlich erwartet. Das heißt, die beiden kommen deutlich später in Regensburg an, als sie es eigentlich geplant hätten. Und da hat das Postamt in Regensburg dann schon geschlossen. Anschließend gehen sie dann in ein nahegelegenes Wirtshaus, trinken dort ein Glas Bier und essen das, was Teres P. für die Reise quasi von zu Hause mitgebracht hat. Anschließend überredet Max P. seine Frau, sich ein bisschen die Beine zu vertreten und die beiden gehen spazieren. Und da muss man sagen, nimmt das Schicksal jetzt seinen Lauf, denn genau diesen Ablauf hatte Max P. sich wohl schon viele Tage, wenn nicht Wochen vorher ausgedacht und auch mit seiner Geliebten immer wieder darüber geredet, dass er seine Frau an einen Fluss locken will und sie dann ins Wasser schmeißen will. Und weil sich die beiden während des Tages auch immer mal wieder in die Haare bekommen, reicht's ihm einfach, so wie er dann zu Protokoll gibt. Und die beiden gehen los und er zettelt einen Streit an. Sie gehen dann erstmal durch die Regensburger Innenstadt zur Steinernen Brücke und über die Brücke nach Stadt am Hof Richtung Rheinhausen. Und auf diesem Weg bringt Max P. dann wieder das Thema mit dem Jungen aufs Tableau, den Teres P. ja von den Großeltern weggeholt habe. Denn es ist so, dass Teres P. ihr Mann aufgetragen hat, dass er Winterstiefel für seinen Jungen besorgen soll. Der Großvater auf dem Land habe ihm aber schon Schuhe gekauft. Und jetzt streiten sich die beiden darüber, ob das klug war, den Jungen dort wieder wegzuholen und dass jetzt der Vater Geld ausgeben müsste für etwas, das es eigentlich schon gibt. Der Großvater will das aber nicht rausgeben, weil er hinters Licht geführt worden wäre von Teres P. Und so geraten die beiden in einen Streit, der immer heftiger wird, und irgendwann packt Max P. seine Frau und schubst sie die Böschung Richtung Fluss hinunter. Und er ist wohl überrascht von ihrer Kraft und auch von ihrer Gegenwehr. Die beiden rangeln dann am Ufer des Flusses. Und das ist genau die Episode, die der entflohene Häftling dann belauscht. Wie schon beschrieben, der Kampf dauert sogar einige Minuten. Teres P. ruft immer wieder um Hilfe, bittet um Gnade, bittet darum, verschont zu werden. Aber ihr Ehemann ist außer Rand und Band und versucht jetzt, diese lange geplante Gelegenheit in die Tat umzusetzen. Letztendlich schubst er sie von einem Steg ins Wasser und sie kann wohl nicht schwimmen, denn bei der Obduktion konnten keine schwereren Verletzungen festgestellt werden. Es konnten zum Beispiel auch keine Würgemale festgestellt werden oder irgendwelche Flecken an der Leiche, die darauf hindeuten würden, dass er sie festgehalten und unter Wasser gedrückt habe. Sie muss wohl tatsächlich ertrunken sein, weil sie nicht schwimmen konnte. Und das muss ihr Mann natürlich aber auch gewusst haben, sonst hätte er wahrscheinlich diesen Plan nicht gefasst, sie da in den Fluss zu schmeißen. Denn hätte sie schwimmen können, dann wäre die Gefahr viel zu groß gewesen, dass sie einfach wieder an Land kommt und dann von diesem Mordanschlag berichten kann. Hätte es jetzt diese Episode und diesen Zufall mit dem entflohenen Gefangenen nicht gegeben, dann wäre es wahrscheinlich schwer geworden, dem Max P. diese Tat nachzuweisen. Natürlich, es gibt diese Briefe und diesen Zwist, aber dass diese Handlung an sich stattgefunden hat und dass er zu dieser Zeit auch in Regensburg war, das wusste ja wirklich nur seine Ehefrau, die ihn begleitet hat, und eben per Zufall der Häftling, der sie belauscht hat. Max P. hatte ja auch keinen Urlaub in der Kaserne beantragt und deswegen ist er auf dem Papier ja eigentlich auch in Amberg und nicht in Regensburg. Es wäre zumindest deutlich schwerer geworden, ihm diese Tat wirklich nachzuweisen, auch wenn natürlich durch die Briefe und die Zeugen, die ja auch diese zerrüttete Ehe immer wieder beschreiben, nahegelegen wäre, dass er damit was zu tun hat. Aber beweisen lassen hätte es sich wahrscheinlich deutlich schwieriger. Was in der Sache natürlich noch interessant ist, ist die Rolle, die die Geliebte spielt. Denn, und das sagen sogar beide vor der Polizei aus, es gab immer wieder Gespräche darüber, dass es nur eine Ehe zwischen den beiden geben könne, wenn die Frau stirbt. Und auch die Geliebte hat immer wieder davon gesprochen, dass Max P. seine Frau wegschaffen müsse. Und genau aus diesem Grund wird die Fabrikarbeiterin auch verhaftet und auch in Untersuchungshaft genommen. Es geht da um den Tatbestand der Anstiftung zum Mord. Und was in der Kommunikation zwischen den beiden auch sehr einschlägig ist, ist ein Brief, der einen wunderschönen Briefkopf trägt mit Schwalben und da wird davon gesprochen, wie sehr man sich vermisst. Und dann ist aber inhaltlich davon die Rede, dass Max P. seine Frau aus dem Leben schaffen müsste. Also ganz schlimme Gedanken, die da geäußert werden. Wenn ihr Lust habt, euch dieses Beweisstück anzuschauen, dann findet ihr das in den kommenden Tagen auf unserem Instagram-Kanal crimedaheim-podcast. Da gibt es ganz viele zusätzliche Infos zu dem Fall und zu allen anderen Fällen, die wir bisher bei Crime Daheim besprochen haben. Folgt uns also da gerne, dann verpasst ihr nichts aus unserem Crime Daheim-Universum. Interessant in dem Fall ist auch das Nachtatverhalten von Max P., denn als er wieder in Amberg zurück ist, ist das Erste, was er macht, er schreibt einen Brief an seine Frau. Er tut quasi so, als wisse er nichts davon, dass seine Frau diesen Brief niemals mehr empfangen werde und fragt sie wohl auch recht zärtlich, ob sie in Regensburg gewesen sei, ob sie auf dem Postamt schon für ihn nach einer Stelle gefragt habe. Und das wiederholt er dann in den kommenden Tagen, also er schreibt ihr nicht nur einmal, er schreibt ihr sogar öfter. Er verhält sich aber im Nachgang der Tat auch nicht wahnsinnig klug, denn er verliert auf dem Weg zum Bahnhof vom Tatort weg seine Brieftasche. Und in dieser Brieftasche befindet sich unter anderem dieser einschlägige Brief seiner Geliebten, in dem sie ihn auffordert, seine Frau zu beseitigen. Außerdem ist es natürlich ein einschlägiger Beweis dafür, dass er durchaus zum Tatzeitpunkt in Regensburg gewesen sein muss und nicht, wie er ja vorhatte, vorzugeben, dass er in Amberg in seiner Kaserne gewesen sei. Im Prozess selber geht es dann auch viel um die Frage, ob Max P. diese Tat geplant hatte oder ob er sie im Affekt ausgeführt hat. Denn er plädiert natürlich darauf, dass der Streit mit seiner Frau während des Spaziergangs der Anlass dafür gewesen sei, sie dann letztendlich zu töten und nicht die Tatsache, dass er schon monatelang diese Tat geplant hatte und auch schon einmal einen Anschlag auf ihr Leben verübt hatte. Das sieht übrigens das Gericht auch als eines der Motive, nämlich die Tatsache, dass Therese P. jederzeit in der Lage gewesen wäre, diesen Anschlag auf ihr Leben, diesen potenziellen Giftmord bei der Polizei anzuzeigen und er deswegen in ständiger Angst habe leben müssen, dass er letztendlich für einen versuchten Mord ins Gefängnis kommen könnte. Er versucht dann auch während des Prozesses noch einen letzten Rettungsversuch und zwar gibt er an, dass er ja eine Geschlechtskrankheit habe, nämlich Syphilis und dass er wegen dieser Syphilis auch in Behandlung sei und dass diese Medikamente sein Nervensystem angreifen würden und er, seitdem er diese Medikamente einnehme, oft in Aggressionen und in sehr starke Erregungszustände geraten würde. Und argumentiert quasi, dass der Streit ihn dann unverhältnismäßig in Rage gebracht habe und er aufgrund dieser Medikamente dann diesen Impuls nachgegangen sei und seine Frau getötet habe. Das Gericht glaubt ihm diese Version aber auch nicht. Auch ein Gutachter sagt dazu aus und sagt, dass diese Medikamente diese Folge nicht haben könnten. Und da findet sich auch der einschlägige Satz im schriftlichen Urteil, Zitat, seine Erregung war nicht die Ursache der Tat, sondern die Folge derselben. Es werden dann auch nochmal diese zwei versuchten Giftanschläge auf Therese P. im Urteil thematisiert und da wird argumentiert, dass der Angeklagte nicht auch wegen zweier versuchter Verbrechen des Mordes auf der Anklagebank sitzt, weil man die Beimischung von Gift im Kaffee nicht mehr nachweisen kann, weil die Flüssigkeit ja weggeschüttet worden ist und die Beimischung von dem Gift im Grieß nicht eindeutig dem Max P. zugeordnet werden könne. Es ist zwar die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er es gewesen sein muss, aber es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass das nicht auch während der Abpackung des Grießes und so weiter hätte passieren können. Es kann ihm also nicht eindeutig zugeordnet werden und deswegen ist er nur in Anführungszeichen wegen des Verbrechens des Mordes angeklagt. Er wird aber in diesem Prozess überführt und letztendlich zum Tode verurteilt. Interessant ist jetzt auch die Rolle der Geliebten im Prozess, denn auch sie muss sich vor Gericht verantworten. Das haben wir gerade schon thematisiert. Es steht der Verdacht im Raum, dass sie den Täter angestiftet hat, seine Frau zu töten. Und auch die Briefe belegen ja, dass sie zumindest gebilligt hat, was da im Gange war. So sieht es nämlich auch das Gericht. Zitat, sie trägt zweifellos die moralische Mitschuld an der Ermordung der Frau und hat in ihrem Verhalten eine erschreckende Rohheit der Gesinnung bekundet. Allein genügende Anhaltspunkte dafür, dass sie in P. erst den Entschluss zur Begehung der Tat hervorgerufen hat, ergab die heutige Hauptverhandlung nicht. Es muss vielmehr nach dem in der Richtung gegen P. getroffenen Feststellungen mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass derselbe schon entschlossen war, seine Frau zu töten, noch bevor die B. mit einem diesbezüglichen Ansinnen an ihn herangetreten war. Und auch hier zieht das Gericht nochmal die Giftmordversuche heran, denn die hatten sich ja im November 1918 ereignet und da haben sich keine schriftlichen Zeugnisse dafür gefunden, dass die Frau B. den Max P. schon in dieser Zeit dazu angestiftet hatte, seine Frau zu töten, sondern die Briefe, die das belegen, sind erst späteren Datums und deswegen ist das Ganze nur ein Verdacht und kann ihr eben nicht nachgewiesen werden. Deswegen wird die Frau auch freigesprochen und muss sich nicht für den Tod von Therese P. mitverantworten. Der Verteidiger des Angeklagten geht dann auch nochmal in Revision. Das wird allerdings abgelehnt. Einige Zeit später, nachdem Max P. schon einige Jahre in Haft ist, wird auch nochmal ein Wiederaufnahmegesuch gestellt, aber auch das wird abgelehnt. Max P. ist quasi mit dem Tag seiner Verurteilung im Jahr 1919 in Haft und zwar in der Haftanstalt in Straubing. Und wenn ich sage, dass Max P. sich seit seiner Verurteilung im Zuchthaus in Straubing befunden hat, dann ist auch klar, dass die ausgesprochene Todesstrafe gegen ihn nicht vollzogen wurde. Der Ministerrat des Freistaates Bayern hatte nämlich beschlossen, das Urteil gegen ihn zu mildern, und zwar in lebenslängliche Zuchthausstrafe. Das ursprüngliche Urteil fällt am 7. März 1919 und dieser Beschluss kam dann am 17. Juni 1919. Und wenn diese ganze Geschichte jetzt nicht schon traurig genug wäre, dann kommt jetzt noch eine weitere traurige Episode in dem Fall hinzu. Denn es ist ja so, dass das Urteil gegen Max P. am 7. März 1919 fällt und das nächste Lebenszeichen von ihm kommt dann aus dem Jahr 1936. Da ist der Mann fast 17 Jahre lang in Haft. Und da geht es in einem Beschluss, der vom Staatsanwalt in Regensburg unterzeichnet ist, darum, dass die lebenslängliche Zuchthausstrafe des Verurteilten unterbrochen werden soll. Das hat aber jetzt keinen positiven Grund für Max P. Aber bevor ich das jetzt vorlese, möchte ich noch sagen, dass diese Sprache, die jetzt gleich folgt, absolut im Kontext der Zeit, im historischen Kontext zu sehen ist und heute absolut tabu ist und so nicht mehr stattfinden würde. Aber ich wollte euch trotzdem den Sprech dieses Beschlusses nicht vorenthalten. Aber bitte, bitte ordnet es richtig ein und seht es im historischen Kontext. Es geht nämlich darum, dass der Verurteilte in, Zitat, Geisteskrankheit verfallen ist. Und weiter heißt es dann, nach dem fachärztlichen Gutachten des Anstaltsarztes des Zuchthauses und der Sicherungsverwahrungsanstalt Straubing leidet P. an fortgeschrittener Paralyse. Er ist gemeingefährlich geisteskrank und nicht mehr straferstehungsfähig. Seine Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt ist notwendig. Gemäß § 30 Strafvollstreckungsordnung war deshalb die Vollstreckung der Strafe des P. zu unterbrechen. Diese progressive Paralyse, an der Max P. gegen Ende seines Lebens zu leiden scheint, ist wohl eine Erscheinungsform der Neurosyphilis, die als Psychose mit neurologischen Ausfällen verläuft. Wir hatten ja schon thematisiert und er hatte das ja auch gegenüber seiner Frau und später auch gegenüber seiner Geliebten eingestanden, dass er an einer Geschlechtskrankheit leidet und das ist eben die Syphilis. Und auch in den Prozessakten ist immer wieder davon die Rede, dass er diese Syphilis schon hatte behandeln lassen, aber wohl schon seit 1917 darunter gelitten hat. Offenbar blieb sie dann während seiner Zeit im Gefängnis unbehandelt und hat deswegen einen sehr schweren Verlauf genommen. Max P. war wohl gegen Ende seines Lebens diesen Zuständen ausgeliefert und hatte nicht wirklich mehr Kontrolle über sich selbst. Es wird dann zwischen den Institutionen noch eine ganze Weile darüber diskutiert, ob eine Verlegung in eine Heil- und Pflegeanstalt tatsächlich das Mittel der Wahl wäre oder eine Unterbringung im Zuchthaus nicht doch angesagt wäre. Es kommt dann dieser Beschluss, aus dem ich auch gerade zitiert habe, aber für Max P. leider zu spät. Denn er stirbt am 9. März 1936 im Alter von nur 51 Jahren im Zuchthaus in Straubing. Eine Verlegung war zwar angedacht und auch bereits vom Staatsanwalt beschlossen, aber es ist einfach nicht mehr dazu gekommen. Es gibt zwei Dinge in diesem Fall, und das möchte ich abschließend sagen, die für mich persönlich absolut einschneidend sind. Und das ist einmal dieser unglaubliche Zufall, dass es einen entflohenen Häftling braucht, der genau in diesem Moment an diesem Fluss ankommt und diese Tat belauscht. Und der dann trotz allem auch den Schneid hat, dass er zur Polizei geht und diese Tat beschreibt und nicht auf sein eigenes Wohl schaut. Natürlich hat er versucht, der Polizei dann im Nachgang noch zu entkommen, aber er hat immerhin diesen Brief geschrieben. Und übrigens, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, er ist ganz kurze Zeit, nachdem er diesen Brief verfasst hat, auch wieder von der Polizei aufgegriffen worden in Regensburg und wieder ins Zuchthaus zurückgebracht worden. Er konnte also seine Flucht nicht fortsetzen. Ihm ist also auch diese Tat in Anführungszeichen dazwischen gekommen, aber er war wenigstens so ehrlich und hat sie dann auch der Polizei gemeldet, denn sonst wäre es vielleicht nicht dazu gekommen, dass die Tote so schnell hätte identifiziert werden können und man so schnell dem Max P. auch auf die Schliche gekommen wäre. Das andere, was mich in dem Fall total mitnimmt, ist das Schicksal der Frau natürlich und auch ihre Beharrlichkeit an dieser Beziehung festzuhalten. Denn man muss sich mal überlegen, was diese Frau im Laufe der Zeit und im Laufe ja eigentlich ihrer relativ kurzen Ehe, die beiden haben ja erst 1914 überhaupt geheiratet, mit diesem Mann mitmacht. diese Tatsache, dass sie über Jahre hört, dass er Affären hat, dass er sie absichtlich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert, dass er sie loswerden will, dass er sie beschimpft, dass er sie runtermacht, dass er ihr ans Leben will. Das alles hat diese Frau reflektiert und mitbekommen und auch immer wieder gegenüber ihrer Freunde und Bekannten geäußert. Und trotzdem ist sie bei ihm geblieben, warum auch immer sie an dieser Ehe so unbedingt festhalten wollte, ob jetzt aus wirtschaftlichen oder emotionalen Gründen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie hat sich in einer Lage befunden, wo sie nicht aus dieser Beziehung ausbrechen konnte. Das soll jetzt auf gar keinen Fall eine Täter-Opfer-Umkehr sein. Aber es ist einfach trotzdem ein Fakt, dass diese Frau in dieser Beziehung bleiben wollte und das einfach ihr Verhängnis war. Und damit will ich nur sagen, dass das für mich persönlich unglaublich traurig ist, auch diesen Weg nachzuvollziehen anhand der Aktenlage, anhand der Zeugenaussagen, wie sich das immer weiter steigert, wie eine Eskalationsstufe nach der anderen genommen wird und diese Frau einfach an ihrer Liebe und ihrem Mann festhalten will und das letztendlich mit ihrem Leben bezahlen muss. Das ist schon wirklich unglaublich traurig. Ja, und auf dieser durchaus melancholischen und nachdenklichen Note will ich euch diesmal aus der Folge entlassen. Dafür gibt es beim nächsten Mal wieder ein Short Crime. Das ist ja unser Format für die etwas leichteren Fälle. Da erzählen wir euch mal witzige, mal nachdenkliche Anekdoten. Aber es kommt nie jemand schwer zu Schaden. Und damit wollen wir euch eine neue Dimension in unserem Crime Daheim Universum eröffnen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder uns Feedback oder sogar Fallhinweise geben wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Wenn ihr nichts rund um den Podcast verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unter crimedaheim_podcast. Da findet ihr alle Infos, da findet ihr auch alle Posts zu dem Fall, da findet ihr Zusatzmaterial oder auch auf www.onetz.de. Da gibt es auch das Ganze in verschriftlichter Form, denn wir sind nicht nur ein Podcast, sondern wir arbeiten crossmedial und deswegen gibt es natürlich unsere Geschichten auch in Schriftform. Und hier nochmal der kleine Reminder, dass wir am 9. Dezember live in Regensburg sind und zwar bei der Veranstaltungsreihe Kultur im Stadion des Jahnstadions und wir haben mega Bock, diese Veranstaltung mit euch zu verbringen, also holt euch auf jeden Fall gleich Tickets, die gibt's bei OK Tickets und dann hoffe ich, sehen wir uns am 9. Dezember dort und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit unserem Short Crime. Bis dahin!